Hey, it started to get good in there.
Yes, it did.
Good
thing. Glad that rocking thing.
Von der Covid-19-Pandemie sind vor allem Menschen in prekären Lebensumständen, wie auch MigrantInnen und Geflüchtete, betroffen. Für viele ist das Virus ein weiterer Grund, ihr Herkunftsland zu verlassen. Mexiko stellt heute einen der meistgenutzten Migrationskorridore der Welt dar. Um mehr über die zentralamerikanische Migration Richtung Norden in Zeiten der Pandemie zu erfahren, hat Radio Matraca am Abend des 15. März 2022 eine Online-Veranstaltung durchgeführt, aus der wir nun ein paar Auszüge hören.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Berlin-Cottbusser Tor. In den quadratischen Fenstern des Kulturzentrums Aquarium sind große Fotografien zu sehen. Auf einem davon sieht man einen jungen Mann, der auf Bahngleisen sitzt. Sein Blick ist fest in die Ferne gerichtet. Auf einem anderen Foto ist eine Menschenmenge zu sehen, die voll beladen mit Rucksäcken, Plastiktüten und einem Kinderwagen auf einem Güterzug Platz nimmt. Auf einem weiteren Foto blicken Grenzpolizisten stoisch durch die Gitterstäbe eines riesigen Zaunes. Über ihnen prangt ein Schild mit der Aufschrift »Willkommen in Mexiko«.
Die Fotos sind Zeugnisse mehrerer Reisen des Künstlers und Fotografen Pablo Alison. Er hat Menschen auf dem Weg aus mittelamerikanischen Ländern nach Mexiko und in die USA begleitet. Radio Onda lud ihn ein, gemeinsam mit der mexikanischen Soziologin Margarita Núñez bei einer Online-Veranstaltung ihr Wissen zu teilen.
Se considera que el corredor migratorio por México es el corredor más transitado del mundo.
Mexiko gilt als der meistgenutzte Migrationskorridor der Welt. Nicht nur für Menschen, die aus Mittelamerika kommen und Mexiko durchqueren, sondern auch für die mexikanische Bevölkerung selbst. Heute leben 11 Millionen MexikanerInnen in den Vereinigten Staaten. Die Mehrzahl der Personen, die durch Mexiko reisen, sind Menschen aus dieser Region, die aus Honduras und El Salvador stammen. Seit längerem sehen wir mehr und mehr Leute aus Nicaragua, Haiti, Kuba und Südamerika. Und seit 2 Jahren sehen wir sehr viele Menschen aus Kolumbien, Venezuela oder Ecuador, was sehr stark mit der Pandemie zusammenhängt.
Estamos viendo personas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, pues de países sudamericanos.
Margarita Núñez aus Mexiko-Stadt hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Begleitung von MigrantInnen in Mexiko. Ihre akademische Perspektive ergänzte der Fotograf Pablo Alison mit persönlichen Anekdoten. Durch die Präsentation seiner Fotos brachte er uns eine der vielfältigen Ursachen der Migration näher. Die territoriale Kontrolle durch die Pandillas, wie die kriminellen Gangs Zentralamerikas genannt werden.
Dieser Junge aus El Salvador wurde von der lokalen Pandilla in der Gegend, in der er lebte, belästigt. Sie wollten ihn rekrutieren, doch er weigerte sich und so versuchten sie ihn zu töten, weil er nicht Teil dieser kriminellen Struktur sein wollte. Nach 2 Jahren beschloss seine Mutter, dass es das Beste für den Jungen sei, das Land zu verlassen.
Pablos Fotos machen die Schicksale der Menschen auf dem Weg deutlich. Sie zeigen die schwierigen Umstände ihrer Entscheidung, ihr Land zu verlassen. Eines der Fotos zeigt einen salvadorianischen Jugendlichen mit einem Rucksack vor der Tür seines Hauses, während seine Mutter ihn umarmt und weint. Pablo beschreibt, dass in den Ländern Zentralamerikas vor allem junge Menschen Opfer einer ständigen Stigmatisierung durch staatliche Stellen und repressive Gruppen wie die Polizei sind. Ein weiteres Foto vermittelt den Eindruck von Harmonie. Eine Gruppe von Teenagern steht an einem Fluss mit großen Steinen darin. Einige von ihnen baden in der Sonne.
Das ist eine Szene aus dem Jahr 2018, die zeigt, dass es auf einer so traumatischen Reise wie der Flucht aus der Heimat auch Momente des Friedens und des Glücks gibt. Dies war einer von ihnen.
Ich stimme Pablo zu, der sagte, dass die Menschen auf seinen Fotos häufig lächeln. Etwas, das auch ich in meiner Arbeit immer zu betonen versuche, ist, dass die Menschen in diesen Situationen keine passiven Opfer sind. Im Gegenteil, sie sind politische Akteure. Migrationsprozesse sind als Prozesse des Widerstands zu verstehen.
Angesichts der verschiedensten Bedrohungen, denen Menschen ausgesetzt sind auf ihrem Weg nach Mexiko und an die Grenze der USA, spricht Margarita von erzwungener Migration. Sie erklärt ihr Verständnis der Migrationsprozesse als eine Form des Widerstands.
Es ist wichtig, Migration aus diesem Blickwinkel zu betrachten. So können wir verstehen, dass der Umstand an sich, dass die Menschen ihre Länder verlassen müssen, eine Verletzung ihrer Menschenrechte darstellt. Und daher müssen wir uns für sie einsetzen und Gerechtigkeit und Wiedergutmachung fordern.
Margarita erklärt weiter, dass die Merkmale der Migration in Mexiko denen im Rest der Welt ähneln. Dass die Migration heute global geworden ist und immer mehr Länder daran beteiligt sind, MigrantInnen auszuweisen, aufzunehmen oder durchreisen zu lassen. Dass die Prozesse immer schneller und intensiver werden und auch immer politischer. Gleichzeitig gäbe es immer mehr Gründe zu migrieren. Strukturelle Gewalt, geschlechterspezifische Gewalt, häusliche Gewalt, Armut und in den letzten Jahren besonders der Klimawandel.
Das zeigt, dass die schlechten Lebensbedingungen in den Herkunftsländern bereits ganze Bevölkerungsgruppen vertreiben. Es ist einfach nicht mehr so, wie man noch vor ein paar Jahrzehnten dachte, dass nur junge Männer aufbrechen, um Arbeit zu finden. Eine Sache, die sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie Frauen heute migrieren. Früher wanderten sie aus Gründen der Familienzusammenführung aus, um ihren Ehemännern nachzureisen oder um ihre Kinder zusammenzubringen und so weiter. Und sie wanderten als Familie. Jetzt reisen sie immer häufiger allein oder mit ihren Kindern, da sie selbst das Familienoberhaupt sind und die Absicht haben, einen Arbeitsplatz zu finden.
La Bestia es un tren que se...
La Bestia, das ist ein Zug, den die Migrantinnen selbst das Ungeheuer genannt haben. Es handelt sich um einen Güterzug, der auf einer sehr langen Strecke zwischen Kanada und Südmexiko fährt.
Aufgrund ihrer prekären Lage nutzen viele Migrantinnen aus mittelamerikanischen Ländern seit langem diesen Güterzug. Vor 2 Jahren hat Pablo ein Buch mit dem Titel La Luz de la Bestia veröffentlicht, in dem er diese oftmals gefährliche Art zu reisen fotografisch dokumentiert hat. Pablo erklärt, dass alle Routen durch Mexiko für MigrantInnen gefährlich sind, da Drogenkartelle des Landes die Migrationsrouten kontrollierten.
Das ist ein Bild von der Spitze des Zuges. Wir waren etwa 600 Personen auf dem Zug, die an diesem Abend durch die Region Tierra Blanca im Bundesstaat Veracruz fuhren. Diese Region ist ebenfalls sehr stark vom Drogenhandel betroffen.
Immer wieder spricht Margarita von Mexiko als sogenanntes Pufferland und verweist auf die Tatsache, dass die US-Grenze seit vielen Jahren nach außen verlagert wurde. Dies habe mit der Schaffung des Nationalen Migrationsinstituts im Jahr 1993 begonnen, als Teil der Verhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Im Jahr 2019 dann setzte Donald Trump die MPPs, also die Migrant Protection Protocols, um, die unter dem Namen bekannt sind Quédate en México, also Bleib in Mexiko.
Das bedeutet, dass jede Person, die über die Grenze von Mexiko in die USA einreist und dort einen Asylantrag stellen möchte, ihr Verfahren vor einem Asylgericht in den USA beginnt. Aber während dieses gesamten Verfahrens, das ein halbes Jahr und seit 2019 bis zu 2 Jahre andauern kann, müssen die Leute in Mexiko bleiben.
Der ehemalige US-amerikanische Präsident Trump hatte darüber hinaus die Militarisierung der Grenze zu Mexiko vorangetrieben, indem er die Nationalgarde der Vereinigten Staaten auf mexikanischem Gebiet stationierte. Margarita zufolge reguliert und kontrolliert diese Militärpolizei seither die Migration, unter dem Vorwand der Verfolgung von Drogenkartellen. Mit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 wurde eine weitere politische Leitlinie umgesetzt, die als Titulo 42 bezeichnet wird und Gründe der öffentlichen Gesundheit betrifft.
Dieses US-Gesetz über die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit der Pandemie schließt die Grenzen für nicht-essentielle Grenzüberschritte von Menschen. Heute sind die nicht-essentiellen Übertritte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko nur die Asylanträge. Es gibt Tourismus, es gibt natürlich Handelsübergänge, aber von den AsylbewerberInnen kann niemand formell die Grenze überschreiten. Und das sagt uns, dass in Wirklichkeit die Bevölkerung illegalisiert wird.
Ja, 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 ja,
Heutzutage willkommen zu Metafrequenz. Hier auf SO21 Radio LoRa 97,5 MHz. Heute hören wir Live-Konzertaufnahmen aus der Anfangszeit des Kalkbreite Kalki Kultursquads in Zürich aus den Jahren 2004 und 2005. Viel Vergnügen!
All die Dinge, über die ich schon gesprochen habe, haben sich mit der Pandemie verstärkt und sind viel gewalttätiger geworden. Einerseits verstärken sich all die Maßnahmen des Ausschlusses und der Diskriminierung. Andererseits werden aber auch alle Faktoren, die die Menschen zur Migration bewegen, verstärkt. Die Armut nimmt zu, der Mangel an Arbeitsplätzen nimmt zu, die Gewalt nimmt zu. Und so werden die MigrantInnen zu unverzichtbaren Menschen. Denn sie sind diejenigen, die die Arbeiten ausführen müssen, die die Wirtschaft des gesamten Planeten aufrechterhalten und ankurbeln. Landwirtschaft, Dienstleistung und so weiter. Aber sie werden auch zu einer Art Einwegbevölkerung, deren Leben nicht wirklich wichtig ist.
Am Ende der Online-Veranstaltung von Radio Matraca betonen unsere ReferentInnen Pablo und Margarita nochmal die Wichtigkeit, Migration als Akt des Widerstands zu verstehen. Ob nun in Mexiko oder dem Rest der Welt. Es handele sich schließlich um einen globalen Prozess, der heute überall spürbar ist. Nachdem wir diesen Beitrag mit den Klängen vom Cottbusser Tor in Berlin begonnen haben, nehmen wir auch am Ende Margaritas Worte aus Mexiko mit nach Deutschland, wo gerade erneut viele Geflüchtete auf der Suche nach einem Leben in Frieden und Würde ankommen.
Y que estamos viendo como esta creciente tensión de más migraciones y más restricción.
Überall sehen wir zunehmende Spannung zwischen mehr Migration und mehr Beschränkung. Aber in Wirklichkeit wird die Migration nie aufhören. Wenn wir Menschlichkeit als das begreifen, was sie ist, als die Stärke all dessen, was in menschlicher, kultureller und politischer Hinsicht auf dem Weg von Menschen aufgebaut wurde und das in den Mittelpunkt stellen und es stärken, nur dann können wir als Menschheit in der Lage sein, uns zu bewegen. Wir können nicht weiter ausschließen oder versuchen, Prozesse zu stoppen, die so mächtig und so groß sind wie die Migration.
Mejores personas realmente, ¿no? Porque no podemos seguir pues excluyendo o intentando frenar cosas que son tan potentes y tan enormes como la migración, ¿no?
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
No te quedes en el desierto. Ven al oasis. Radio Lora. Información y música refrescante.
Argentinien und andere südamerikanische Länder haben den Ruf, Zufluchtsort für deutsche Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein. Doch es gab auch die anderen, die Deutschen, die zuvor vor den Nazis geflohen waren. Zwei von ihnen waren August Simsen und sein Sohn Peter Simsen. August Simsen gründete 1939 in Argentinien die Zeitung Das andere Deutschland. Sein Sohn arbeitete an der Zeitung mit. Beide versuchten, aus dem Exil ihren Beitrag im Kampf gegen den deutschen Faschismus zu leisten. Nach dem Krieg kehrten beide nach Deutschland zurück und mussten feststellen, dass ihr Engagement weder in West- noch in Ostdeutschland ausreichend gewürdigt wurde. Die Argentinierin Sandra Pfefferbaum-Simsen ist die Urenkelin von August Simsen und die Enkelin von Peter Simsen. Inzwischen lebt die Aktivistin und Feministin in Deutschland.
Als ich in 2014 nach Berlin gekommen bin, habe ich die Unterlagen meiner Familie gefunden. Und so ist dieses Projekt entstanden. Ich fand sehr viel Material in einem Sommerhaus, das mein Großvater besaß, Dokumente und Fotos. Also stellte sich die Frage, was mache ich damit? Wie kann ich das sichtbar machen? Daraus entstand unsere Idee zu einem Projekt zum Kampf um die Erinnerungskultur. Das Projekt heißt Jetztzeit Lebenserinnerungen.
Mit diesem Familienarchiv begann für Sandra Pfefferbaum nicht nur die Arbeit an der Rekonstruktion der Geschichte ihres Großvaters und der deutschen AntifaschistInnen im argentinischen Exil, sondern auch an ihrer eigenen Geschichte. Sie fragte sich, was ist mit den Menschen passiert, die Deutschland verlassen mussten, weil sie vom Nationalsozialismus verfolgt wurden? Was haben sie im Exil gemacht? Sind sie zurückgekehrt? Dazu hat sie in Berlin die Ausstellung Eindrücke, Lebenserinnerungen organisiert, gemeinsam mit dem Menschenrechtler und audiovisuellen Künstler Ezequiel Monteros. Monteros ist Mitglied der argentinischen Menschenrechtsorganisation IJOS und arbeitet unter anderem zur Erinnerungskultur. Auch er lebt inzwischen in Deutschland.
Wir kommen aus Argentinien und sind Nachkommen der Großmütter und Mütter der Plaza de Mayo. Die Militärdiktatur ist ein Teil unserer Lebenserfahrung. Angesichts der Inaktivität des Staates, für Gerechtigkeit zu sorgen, waren wir dazu gezwungen, selbst zu recherchieren und AktivistInnen, ForscherInnen und AnwältInnen zu werden. Das hat uns geprägt. Wir sind Teil einer zweiten Generation, zumindest aus europäischer Sicht. Aber viele Söhne und Töchter von Verschwundenen sind noch immer Opfer. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und einen kritischen Blick auf die Kämpfe der vorherigen Generationen zu werfen. Es geht aber auch darum, die deutsche Erinnerungskultur kritisch unter die Lupe zu nehmen, in Bezug darauf, welchen Stellenwert die Diskurse der Exilierten aus der Weimarer Republik haben. Sie übten ja auch schon damals deutlich Kritik am Kapitalismus, an der Gesellschaft, am Erstarken des Faschismus, der uns heutzutage wieder große Sorgen macht. Deswegen gab es viele Anknüpfungspunkte.
August Simsen, geboren 1884, war linkes SPD-Mitglied und Reichstagsabgeordneter. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, erhielt er Todesdrohungen. Bereits im April 1933 verließen seine Frau Christa und er Deutschland und gingen 1936 ins Exil nach Argentinien. Ein Jahr später kam ihr 1914 geborener Sohn Peter nach. Insgesamt flohen etwa 40.000 Deutsche, zumeist Jüdinnen, vor dem Nationalsozialismus nach Argentinien. Doch nur ein kleiner Teil wurde auch im Ausland gegen die Nazis aktiv. In Buenos Aires organisierte sich die Familie Simsen mit anderen deutschen Vertriebenen und Opfern des Nationalsozialismus. August Simsen gründete die Zeitung Das andere Deutschland, die in ganz Lateinamerika vertrieben wurde. Sein Sohn Peter Simsen veröffentlichte dort die Jugendbeilage Heute und Morgen. Sie wollten zeigen, dass es ein anderes, demokratisches und nicht-faschistisches Deutschland gab. Beide Zeitschriften spielten eine wichtige Rolle im Kampf der Exilierten gegen den Nationalsozialismus. Anfang der 1940er Jahre schrieb Peter Simsen:
Hunderte isolierter junger Menschen, junge deutsche Nazi-Gegner, warten in geisttötender Einsamkeit auf Verbindung mit Gleichgesinnten. An sie alle wollen wir uns wenden. Wir wollen uns aussprechen darüber, wie wir mithelfen können, die Ungerechtigkeit, die Unfreiheit und den Krieg zu besiegen. Und die Gerechtigkeit, die Freiheit und den Frieden auf Erden zum Siege zu führen. Wir wollen durch unsere Zeitschrift eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen schaffen, die imstande sind, die unzulängliche Welt von heute zu erkennen und die bessere Welt von morgen zu erkämpfen.
Das Archiv ihres Großvaters, das Sandra Pfefferbaum in dessen Sommerhaus fand, hat sie sehr beeindruckt, erzählt sie. Denn sämtliche Ausgaben der Zeitschrift Das andere Deutschland waren vorhanden. Von 1938 bis zur letzten Ausgabe am 1. Januar 1949.
Ja, el nombre del título la revista Das andere Deutschland, ja.
Allein der Name und der Titel der Zeitschrift Das andere Deutschland, der ist so beeindruckend und gleichzeitig so simpel, man muss nicht mehr viel dazu sagen, um ihn zu verstehen. Es hat mich wohl auch deshalb so beeindruckt, weil es in Argentinien Leute gibt, die mich dafür kritisiert haben, dass ich nach Deutschland gehen wollte, weil dieses Land doch das Land der Nazis sei. Und ich musste dann immer sagen, nein, es ist nicht das Land der Nazis. Ja, das war es und ja, die gab es, aber es gab und gibt auch das andere Deutschland. Und diese Zeitschriften zu finden, zu sehen und dann auch zu zeigen, sichtbar zu machen, darüber zu reden, das hat mich stolz gemacht.
La lucha de la familia Simpson a través de la revista Das andere Deutschland justamente era una lucha contra los nazis.
Der Kampf der Familie Simpson mit Hilfe der Zeitschrift Das andere Deutschland war ja genau ein Kampf gegen die Nazis. Aber unabhängig von den Aktivitäten der Familie Simpson und anderer deutscher SozialistInnen in Argentinien wird ja immer noch behauptet, dass alle Deutschen Nazis seien oder alle Deutschen, die nach Argentinien gekommen sind, Nazis waren. Und dieses Bild ist immer noch sehr präsent in der argentinischen Gesellschaft. Aber auch wenn das zum Teil stimmt, konzentrieren wir uns gerade deshalb auf die Erinnerung an die Deutschen, die gegen die Nazis gekämpft haben. Und für uns, die wir jetzt in Deutschland leben, ist es wichtig, diese Erinnerung zu bewahren. Auch um den ArgentinierInnen zu zeigen, nicht alle Deutschen waren Nazis und auch jetzt sind nicht alle Deutschen Nazis. Denn ansonsten würden wir nicht in Berlin oder in diesem Land leben.
Nosotros en Berlin o en un país, digamos, que elegimos vivir.
Nach dem Krieg kehrte die Familie Simpson nach Deutschland zurück. Dort stellten August und Peter Simpson relativ schnell fest, dass sich die alten Nazis wieder breit machten, vor allem in der Justiz. 1953 siedelte Peter Simpson in die DDR über. Sein Vater folgte 1955, starb jedoch wenige Jahre später. In der DDR schlug die anfängliche Euphorie bald in Ernüchterung und Bitterkeit um. Wie sein Vater war Peter Simpson ein undogmatischer Sozialist. Er stand dem Stalinismus kritisch gegenüber und wurde vom real existierenden Sozialismus der DDR schnell enttäuscht. Die Ausstellung zitiert ihn mit den Worten:
Der größte Mist ist der Mist der Erfahrungen, die einen Optimisten zum Pessimisten machen.
Peter Simpson versuchte, das antifaschistische und demokratische Erbe seiner Familie zu veröffentlichen und weiterzuführen. Doch in der DDR durften nur KommunistInnen als echte AntifaschistInnen gelten. Er starb 2004. Doch später wurde auch seine Enkelin, Sandra Pfefferbaum Simpson, zur Aktivistin.
No recibí tan de chica ese activismo.
Ich habe diesen Aktivismus nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber ich habe die Familiengeschichte erzählt bekommen, da sie Sozialisten waren. Mir wurde vom Nationalsozialismus berichtet, uns wurde gesagt, dass ein Teil meiner Familie ins Exil gehen musste, weil sie Juden waren. Das wurde bereits von klein auf Teil meiner Geschichte und danach wurde es auch Teil meines eigenen Weges.
Und Ezequiel Monteros ergänzt:
Esto es un legado de generación en generación.
Das ist ein Erbe von Generation zu Generation. In der Diktatur wurde mein Vater zum Opfer gemacht, aber wir gehen den Weg weiter. Es ist eine kritische Erinnerung, denn die Probleme mit der Gerechtigkeit, die Probleme, wegen denen sie zu Opfern gemacht wurden, die gibt es bis heute. Und deshalb ist es auch eine Erinnerung, zu der wir uns bekennen. Das ist ein sehr breit gefächertes Thema, aber wir konzentrieren uns auf dieses Projekt in Erinnerung an die deutschen AntifaschistInnen, die ins Exil gehen mussten. Und wir wollten auch, dass dieses Material bekannt gemacht wird.